Engineering. Hallo Jonas.
Hallo Marie.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns verabredet, um über die Grauzone heute zu sprechen. Und die Grauzone ist was, über das ich sehr viel nachdenke. Und zuletzt zum Jahreswechsel, weil im Deutschen gibt es ja so eine Besonderheit, dass man die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar zwischen den Jahren nimmt. Und obwohl ja Weihnachten und Silvester, finde ich, oft schwierige, problematische Feste sind, ist die Zeit dazwischen, also weil die zwischen den Jahren heißt, also ich glaube wirklich, weil die so heißt, empfinde ich immer als total angenehm und als wären alle so mit sich selbst beschäftigt und als würde niemand registrieren, was man eigentlich tut, dass man da so eine Freiheit empfindet, die man sonst nicht empfindet. Für mich fühlt es sich an, als wäre das irgendwie Zeit außerhalb der Rechnung.
Ja.
Also Zeit, die nicht auftaucht.
Wie so ein Homo-Saka-Tag im Prinzip.
Genau, ein Tag der, also oder Tage der jenseits der Buchhaltung.
Ja, genau.
Geht es dir auch so?
Ja, schon. Also das ist halt, du hast eine Fehlwahrnehmung. Du denkst, dass die Zeit viel länger ist, als sie tatsächlich ist. Also das, ja. Und die Enttäuschung ist, das ist aber auch mit Enttäuschung verbunden, weil du hast immer wieder das Gefühl, dass das so ein ewig langer Zeitraum sein wird, wo du alles Mögliche machen kannst, entspannen kannst, vielleicht auch nacharbeiten kannst und dann ist es irgendwie trotzdem ganz schnell wieder vorbei.
Ja. Weißt du, wo das herkommt, der Begriff zwischen den Jahren?
Nee.
Das habe ich deswegen mal recherchiert. Und dann hat sich rausgestellt, dass meine Intuition mit, dass es irgendwie jenseits der Buchhaltung passiert, tatsächlich irgendwie zustimmt, weil das daher rührt, dass es eine Zeit lang eine Überlappung gab von zwei verschiedenen Kalendern, dem julianischen und dem gregorianischen. Mhm. Und die haben den Jahresanfang an einem anderen Zeitpunkt gesetzt. Dem einen Kalender war, glaube ich, der 25. war die Wintersonnenwende der Jahresanfang. Mhm. Und in dem anderen war es der 6. Januar. Mhm. Und weil die aber in der Zeit, als sie noch beide im Umlauf waren, ist diese Grauzone entstanden.
Ah.
Zwischen den Kalendern, zwischen den Rechnungen, zwischen den Zeitrechnungen.
Zwischen den Ordnungen, ja.
Genau. Und diese Zeit hat dann ganz eigene Riten hervor und Mythen und Sagen hervorgerufen, die viel, glaube ich, auch noch aus dem Heidnischen kommen. Mhm. Es heißt irgendwie zum Beispiel, man solle seine Wäsche nicht aufhängen, weil es sein könnte, dass irgendwelche Dämonen vorbeikommen und die Wäsche klauen und als Leichentücher verwenden.
Aha.
Und es zeigt sich irgendwie, dass in diesem, wenn zwei Buchhaltungen oder zwei Rechnungen nicht übereinstimmen, dass dann dazwischen sich so ein Raum auftut für Zwischenwesen. Da kommt irgendwas ans Licht.
Ah.
Und ich denke, das ist ein schönes Beispiel für eine Grauzone.
Das ist ein interessanter Einstieg, damit hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, so an die Grauzone ranzugehen. Also ich habe mich, obwohl ich mich eigentlich ja nicht mehr wirklich mit Theorie beschäftige und das jetzt schon eine ganze Weile her ist, dass ich es getan habe, das ist wirklich sehr sozialtheoretisch bin ich das angegangen und habe eigentlich erstmal gedacht, dass die Grauzone also wirklich eher so gedacht werden muss als das, was durchbricht in der Ordnung. Insofern passt das eigentlich ganz wunderbar, weil du hast eben, wie ich jetzt vorhin schon gesagt habe, zwei Ordnungen, du hast die beiden Kalender und beide lassen sich eben nicht deckungsgleich vereinen. Und das, was dazwischen ist, ist eben genau das, was die Ordnung konstituieren würde, eben nämlich die Unordnung.
Ja? Genau.
So, jetzt ist das ja aber erstmal sozusagen so ein, also wäre das erstmal so ein klassischer Binarismus zwischen Ordnung und Unordnung, aber die Grauzone, würde ich eher sagen, ist eben genau das, dieses Moment, wo, was innerhalb einer Ordnung immer wieder rauskommt, sozusagen, was die irgendwie stört, was Eindeutigkeiten verbietet, so in diese Richtung.
Also ist für dich die Grauzone ist nicht die Unordnung?
Die Grauzone ist Teil der Ordnung, definitiv. Und die Grauzone, also für mich, und die Grauzone ist, zeigt, dass die Ordnung wesentlich komplexer ist und dass die Ordnung nicht aus einem Gerüst gebaut ist, sondern aus ganz verschiedenen, die sozusagen gleichzeitig existieren. Und ich kann mit einem Gerüst immer nur eine Sache halten, vielleicht manchmal auch zwei, brauche aber für ganz andere Dinge ein ganz anderes Gerüst. Die Metapher des Gerüstes ist jetzt eigentlich gar nicht so schön, aber du weißt, was ich meine. Aber weil du jetzt so fast so erstaunt gefragt hast, für dich wäre die Grauzone nicht Teil der Ordnung.
Ich glaube, ich würde dir zustimmen, dass die Grauzone etwas ist, was Binaritäten in Frage stellt. Mhm. Also binäre Ordnung.
Genau.
Es ist so oder es ist nicht so. Und die Binaritäten können ja aber verschiedener Art sein. Und wenn jetzt Ordnung und Unordnung eine Binarität bilden, dann wäre die Grauzone natürlich nicht die Unordnung.
Ja.
Weil die Grauzone in diesem Paar,
ja,
Wortpaar, die Unordnung auch in Frage stellen,
ja,
müsste, weil es Teil des Paares ist.
Ja. Ja, also genau, man ist eigentlich sofort im Differenzdenken, wenn man über die Grauzone redet. Es geht auch gar nicht anders. Das ist natürlich ein riesiges Bedeutungsfeld. Das ist, ich glaube, das hat, auch wenn ich ja jetzt nicht Experte bin, aber das beschäftigt die Philosophie von jeher, es beschäftigt die Sozialwissenschaften und alles das, was wir ja auch jetzt im 20. Jahrhundert als den Begriff immer blöd, aber aus Mangel eines Besseren sage ich jetzt trotzdem, den Linguistik-Turn bezeichnen, ist es ja genauso, dass wir letztendlich Diskurse als den populärsten Begriff immer sozusagen als Differenzen wahrnehmen. Ne? Aber das Schöne an der Grauzone ist, also so habe ich es mir zumindest immer erklärt, und auch da muss ich eine sozialwissenschaftliche Referenz machen, ist letztendlich die Systemtheorie, weil die denkt die Differenz als Einheit, als eine Form sozusagen, die dann eben, und dann insofern entkommt man eigentlich dem Binarismus gar nicht so richtig, wieder konstituiert wird durch ein Außen, was verschiedene andere Formen wieder sein können. Also als Beispiel, ich habe das Gesellschaftssystem als Ganzes. Das Gesellschaftssystem als Ganzes baut sich aber zusammen aus ganz vielen einzelnen Systemen, so wie zum Beispiel eben Recht oder Wirtschaft. Und diese Systeme haben wiederum so eine Leitunterscheidung, Wirtschaft, Gewinn und Verlust, Recht, Recht, Unrecht. Und diese Leitunterscheidungen funktionieren aber innerhalb des, also das System in sich schließt daran immer an. Ne? Und will also sozusagen immer, also wenn wir jetzt im Recht sind, ist der Fluchtpunkt immer der, ist es jetzt Recht oder ist es Unrecht?
Ganz kurz diese Unterscheidung, das geht ja auf Niklas Luhmann zurück.
Genau, das geht auf Luhmann zurück.
Also ist es der, könnte man sagen, dass es der Versuch ist, Komplexität zu wahren mit den Mitteln der Binarität. Also weil du hast immer binäre Unterscheidungen, aber du hast die Komplexität, der kannst du dadurch gerecht werden, dass du halt verschiedene ineinander geschachtelte Systeme hast.
Richtig, also Luhmann sagt ja sowieso, dass alles, was wir machen, Komplexitätsreduktion ist. Und das Denken in System, das ist ja ein sozialwissenschaftliches, also das ist vielleicht die letzte große Großtheorie in Sozialwissenschaften, so kann man es vielleicht sagen, die nochmal versucht, irgendwie alles zu erklären. Eben eine Gesellschaftstheorie, und wir haben eben das Soziale als Ganzes und diese ganzen Systeme zwischendrin. Das Soziale ist aber wesentlich komplexer. Insofern agieren diese ganzen Systeme parallel zueinander. Das heißt also, wenn ich ein Wirtschaftsverbrechen habe, wird das Wirtschaftssystem das Ganze in Sachen von Gewinn und Verlust denken. Also, und da können wir mal eine Grauzone nehmen. Da können wir irgendwie sagen, dass jemand Leerverkäufe macht und weiß, dass das dazu führt, dass der Immobilienmarkt kollabiert.
Mhm.
Ja? Und jetzt kann ich das sozusagen aus dem Rechtssystem, könnte ich mir jetzt angucken und sagen, ist dieser Leerverkauf rechtens gewesen oder nicht rechtens gewesen? Und dann komme ich aber schon wieder in die Frage rein, ist das jetzt moralisch vertretbar oder ist es nicht vertretbar? Das heißt also, diese Kodierungen können immer nur in ihrem relativ begrenzten Rahmen agieren, mhm, haben auch das Bedürfnis, sich zu vereinen mit gut und schlecht, also immer mit diesen Moralisierungen. Das funktioniert aber eben immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich eben sozusagen das ins nächste System springen kann, wenn du so willst.
Ja.
Ne? Und das erzeugt im System, so würde ich es beschreiben, die Grauzone.
Ja? Also das Springen von einem System ins nächste System, also von einer Leitunterscheidung in eine andere, an der Stelle entsteht die Grauzone.
Das ist ein Ausdruck der Grauzone. Formulieren wir es vielleicht mal so, weil, das wäre jetzt das Zweite, der Umstand, also wenn wir sagen, okay, wir können nur binär denken, und binär denken heißt häufig sozusagen A oder B. Ich habe zwar die Form insgesamt A, B oder 0 und 1, können wir auch nehmen, um es digital auszudrücken. Damit verbindet sich, glaube ich, zumindest immer so dieser Drang nach Klarheit. Ja?
Mhm.
Ich weiß also, ich habe die zwei Optionen und die wähle ich. Aber wir wissen ja, dass es eben sozusagen auch ein bisschen 1 und ein bisschen 0 gibt. Und das ist auch die Grauzone.
Genau. Interessanterweise sagt selbst Turing in diesem Text, wo er über das Imitation Game, also wo er den Turing-Test vorschlägt, nichts ist binär. Natürlich ist die Welt nicht binär, aber es ist eine bequeme Fiktion, die wir annehmen müssen, wenn wir diese universellen Maschinen denken sollen. Aber es ist nur eine Fiktion. Also die 0 und 1
ist... Das würde ja aber genau da rein spielen, wenn wir jetzt nochmal sagen, dass das eben für uns... Dann ist es unsere Fiktion und dann ist es eine Fiktion, die wir brauchen, um Komplexität zu reduzieren.
Genau.
Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist... Können wir dem entkommen oder können wir dem nicht entkommen? Also wenn wir zum Beispiel auch an Quantenphysik denken und die Rede vom Quantencomputer, der ja seine Komplexität aufbaut, dadurch, dass er sozusagen zugleich 0 und 1 ist. Mhm. Also die radikalen Enden der Unterscheidung und alles, was dazwischen drin ist, die Grauzone auch. Und damit entsteht ja quasi die Komplexität. Aber wir können es trotzdem nur binär beschreiben. Wir müssen dann, wir verweisen eigentlich auf die Grauzone, wenn wir darüber reden.
Ja. Ne? Und deswegen aber, das heißt, deswegen habe ich gerade auf Turing verwiesen, weil er sagt Convenient Fiction, was ja heißen kann, bequeme Fiktion, aber auch nützliche Fiktion. Ja? Das heißt nicht, also weil es Komplexität reduziert, ist es unglaublich brauchbar und nützlich für uns und wir sollten auf jeden Fall damit arbeiten. Aber lasst uns eigentlich nicht vergessen, dass es eine Fiktion ist. Und ich glaube, es ist aber vergessen worden, dass es eine Fiktion ist. Auch wenn man über Turing spricht, ist es vergessen worden.
Ja, damit... treten ja eben auch die ganzen Schwierigkeiten auf. Also wenn wir das jetzt, wenn wir sagen, dass eben das nur eine Fiktion ist, also ein Mittel zum Zweck in dem Sinne, also die Grauzone, zumindest sozialtheoretisch, hat ja dazu gedient, im 20. Jahrhundert das, was man dann als Dekonstruktion bezeichnet, zu betreiben. Das, was dann alles diese ganzen Assoziationen mit Poststrukturalismus und was weiß ich nicht alles aufmacht, da müssen wir jetzt uns auch nicht drin festbeißen, aber was die versucht haben zu machen, denke ich zumindest immer häufig, ist Essentialismen, nennen wir es mal so, gegebene Dinge, Wahrheiten aufzubrechen. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck gewesen. Also sich anzugucken und zu sagen, der Markt reguliert der Markt wirklich alles selbst am besten? Oder gibt es wirklich Mann und Frau? Oder gibt es wirklich geborene Verbrecher? Das heißt also so, man könnte auch sagen, Stigmata, Identitäten aufzubrechen. Das war ja der Sinn und Zweck. Und die Identität ist auch wieder binär. Das heißt, wenn ich jetzt mal dieses klassische Beispiel, ich bin eben ein Mann, weil ich nicht eine Frau bin, oder ich bin eine Frau, weil ich nicht ein Mann bin, so ist das gedacht worden. Und dann hat man eben da versucht, das auseinanderzuziehen. Und das macht man bis heute, um quasi deutlich zu machen, dass man das gar nicht so strikt denken kann. Ne? Aber genau dieses Moment, wenn man es dann nicht mehr so strikt denkt, erzeugt gesellschaftlich unheimlich viele Probleme, weil dann Leute sich verloren fühlen. Die Rede von der Beliebigkeit kommt auf. Die Postmoderne, der wird ja vorgeworfen, anything goes, ne? Obwohl das eigentlich totaler Quatsch ist. Aber so wird es wahrgenommen. Das heißt also, die Herausstellung des Binarismus als nützlichen Mittels, zum Beispiel über die Grauzone, indem ich eben die Grauzone aufzeige und sage, es ist eben nicht alles schwarz und weiß und damit bestimmte A oder B oder 0 und 1 als Größe an sich in Frage stelle, erzeugt Unsicherheiten. Und die Benennung dessen, dass es sozusagen eben nicht eine Essenz ist, erzeugt sogar Wut, erzeugt vielleicht ganz viel von dem, was wir auch heute so, was uns gerade in der Politik und Gesellschaft beschäftigt in dem Sinne.
Und jetzt gibt es ja aber auch in den Systemen, also Platz für die Grauzone beziehungsweise Figuren oder Phänomene, die binäre Opposition oder die Kodierung des Systems hinterfragen beziehungsweise unterlaufen und vielleicht die Normen auf eine gewisse Weise auch bedrohen. Und ich will ganz gerne auf dein Buch zu sprechen kommen, weil du hast ein Buch geschrieben, Der Opportunist. Mhm. Und für dich ist der Opportunist so eine Figur, die im Rechtssystem, also du hast dir drei Bereiche angeguckt, das ist den Bereich Recht, den Bereich Ökonomie und den Bereich Politik.
Genau.
Und den Opportunisten als Figur herausgearbeitet, der kontinuierlich eigentlich das ist irgendwie sehr schön formuliert, das Geheimnis der Norm aufzeigt.
Ja.
Also eigentlich aufzeigt, dass es dunkle Räume um die Norm rum gibt, dass die Norm nämlich in dieser diese Abgrenzung von es ist rechtens oder nicht rechtens oder es ist gut oder schlecht oder so, dass es dann natürlich immer irgendwas gibt, worüber wir gerade schon gesprochen haben, was davon nicht abgedeckt wird und dass der Opportunist eine Figur ist, die das eigentlich immer wieder ans Licht bringt. Mhm. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Das kann man, ja, würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, es ist ein Weilchen her, dass ich es geschrieben habe und ich habe mich auch wirklich nicht mehr damit beschäftigt. Deswegen hoffe ich jetzt nicht, dass ich Dinge erzähle, die ich so gar nicht aufgeschrieben habe. Das kann man schon sagen. Das ist definitiv eine Figur der Grauzone, die aufzeigen soll, also es ging mir in dem Buch auch stark um den Begriff der Norm als eines zentralen Begriffs der Soziologie und da ist die Arbeit schon auch ein bisschen angelegt, aufzuzeigen, es geht eigentlich um die Leistungsfähigkeit der Norm. Also das Entscheidende ist, dass die Norm eigentlich auch immer als eine zweiseitige Sache gedacht wird. Das heißt, die Norm ist eigentlich eine Unterscheidung, die was normalisiert und gleichsam das Anormale mit sich führt, um selber Identität zu gewinnen und da versucht klar abzugrenzen und zu sagen, das gehört zu mir und das gehört eben nicht dazu. Also Opportunismus, vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären, ist ganz banal gesagt das Handeln in der günstigen Gelegenheit zum eigenen Vorteil. Also was vielleicht ganz viele von uns irgendwie, was du und ich kennst, was wir wahrscheinlich auch alle irgendwie immer mal machen, wo man also ganz gut anschließen kann. Und es ist zugleich ein Schimpfwort. Auch das ist das zweite Spannende, das ist also erstmal ein sehr alltägliches Phänomen auf der einen Seite und paradoxerweise ist es zugleich verpönt. Das heißt, es wird also immer dann rausgeholt, wenn irgendjemand mit irgendeinem Verhalten nicht einverstanden ist. Und das ist eigentlich das Spannende an diesem Begriff. Warum ist das ein Schimpfwort? Warum werden Politiker als Opportunisten beschimpft? Oder warum wurden im Recht haben wir das dann zum Beispiel bestimmte Ermessensentscheidungen, die also nicht klar vermeintlich sich nicht klar an den Buchstaben des Rechts halten, als Opportunismus bezeichnet und ebenfalls sozusagen negativ besetzt. Ja? Also gleichsam auch dieses, also immer dieses moralisierende Element dabei. Und das ist das Spannende an dieser Figur, weil die und das ist nicht eine Figur, sondern das sind verschiedene Figuren, die dann sozusagen sich da, die da auftauchen unter diesem Label des Opportunisten. Deswegen waren das eben diese drei Bereiche, Recht, Wirtschaft und Politik da. Also der Begriff ist auch ein moderner Begriff, der so eigentlich erst im 19. Jahrhundert auftaucht, mit der Moderne, mit einer komplexeren Welt, mit einer mehr ausdifferenzierten Welt. Mhm. Das sind wir wieder bei der Differenz. Und da eben immer was Negatives meint, manchmal aber auch was Positives meint. Bleiben wir vielleicht erstmal beim Negativen. Also im Recht kann man es ganz gut festmachen. Da taucht er eigentlich erstmal als der Gelegenheitsverbrecher auf. Das heißt also jemand, der mal im Hotel ein Handtuch mitnimmt. Oder ein Angestellter, der das Toilettenpapier mitnimmt, die große Packung oder das Kopierpapier oder was weiß ich nicht. Das sind alles solche Sachen, die da reinfallen. Also so, manche würden sagen Kavaliersdelikte.
Aber das ist ja dann auch eine spätere Einordnung schon, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man sagt, das ist ein Kavaliersdelikt oder ein Gelegenheitsverbrechen, sind es nicht schon Vokabeln, die darauf eingehen, dass auf das Phänomen Opportunist eingehen und versuchen, das irgendwie anders einzuordnen, weil man es nicht als Unrecht bezeichnen will.
Und das ist genau der Punkt. Diese Figur, das taucht eben auf und jetzt muss man aber, das muss man es auch wirklich historisch genau betrachten, das taucht auf zu einer Zeit am späten 19. Jahrhundert, wo sozusagen die Kriminologie entsteht. Und die ist zu der Zeit biologistisch fundiert. Das heißt also, man geht davon aus, man baut solche Taxonomien auf vom Verbrecher, also solche Kategorien. Es gibt eben den geborenen Verbrecher, den Gelegenheitsverbrecher und so weiter und so fort. Und dieser Gelegenheitsverbrecher macht den Kriminologen Sorgen. Richtig Sorgen, der macht ihn richtig zu schaffen und deswegen ist das so spannend.
Weil der in keine Kategorie
passt. Der ist eben nicht geborener Verbrecher, der ist aber auch nicht Durchschnittsbürger, der sich sozusagen an Recht und Ordnung hält, sondern der ist eben irgendwas dazwischen. Und daran arbeiten die sich wirklich ab. Also da gibt es Lombroso heißt der, der sich damit beschäftigt hat, der schreibt das dann auch später noch und sagt, also wo lange am längsten gekaut hätte, wäre diese Kategorie des Gelegenheitsverbrechers gewesen, weil er es eben nicht genau zuordnen kann. Und das ist eben die Grauzone. Das wäre jetzt die Grauzone zwischen Unrecht, zwischen dem Verbrecher, der irgendwas macht, jemanden erschlägt oder wie auch immer, und Recht sozusagen dem vermeintlich gesetzestreuen Bürger. Und was man aber feststellt ist, und das ist das Spannende, und damit ist diese Grauzone eigentlich keine, das haben wir nämlich auch noch nicht angesprochen, also das hat ja auch immer so einen Ausnahmecharakter eigentlich. Mhm. Aber das Faszinierende daran ist, es ist eigentlich gar kein Ausnahmephänomen, sondern es wird eigentlich als ein Massenphänomen dann wahrgenommen. Ja,
das, mit dem Opportunisten.
Genau, das heißt also, jeder macht mal was, was irgendwo an der Grenze ist. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele Kinder die Geschichte haben, ich habe mal irgendwann einen Kaugummi eingesteckt.
Ja.
Das ist, könnte man jetzt noch unter kindlichem Verhalten und so weiter, aber...
Das wird ja deswegen problematisch, weil die Ausnahme, also Systeme lassen sich ja oft über ihre Ausnahme definieren.
Ja.
Also das ist... Das und das fällt in den Bereich und dann das, was nicht mehr in den Bereich fällt, das ist dann außerhalb der Ordnung und damit kann ich irgendwie eine klare Umrisslinie ziehen. Und sobald die Ausnahmen in Gefahr sind oder nicht mehr so klar zuzuordnen sind oder ein bisschen gestreuter sind und ins System rein oder in die Ordnung hineinragen, bekommt man natürlich ein... Das ist natürlich problematisch.
Genau,
ne?
Da kriegt die Ordnung ein Problem.
Ja.
Und das ist auch genau der Punkt. Also deswegen versucht die Ordnung eben, da sind wir auch wieder am Anfang mit dieser Komplexitätsreduktion, die braucht klare Unterscheidungen. Die Norm ist zum Beispiel, dass man sagt, man ist gesetzestreu, man ist ein gesetzestreuer Bürger und alles, was jetzt Verbrechen ist, gehört eben dann auch eindeutig nicht dazu. So, und diese Unterscheidung zusammen ergibt eine Form und diese Form muss sich durchhalten, sich selbst durchhalten. Und wenn die sich immer wieder selbst durchhält, dann existiert das System, dann existiert irgendeine Ordnung. So. Wenn jetzt aber solche Figuren auftauchen, die quasi immer an der Grenze dessen in dieser Grauzone agieren oder diese Grauzone beleuchten oder deutlich machen, dass es eben keine klare Grenze gibt, dann fängt die Ordnung an zu arbeiten in dem Sinne. Und das klingt jetzt irgendwie so, also sowas wie ein Deus Ex Machina, der da irgendwo sitzt und die Hebel, so ist das gar nicht, sondern das sind Kommunikationsprozesse letztendlich, wo man immer wieder klar versucht, das eine vom anderen irgendwie zu trennen. Und wieder deutlich zu machen, das gehört dazu und das gehört eben nicht dazu. Ne? Und so muss es ja auch sein. Also wenn sich jetzt eben rausstellen würde, dass eben alle Leute irgendwann mal jemanden umgebracht haben, dann wäre die Norm, dass man jemanden nicht tötet, nicht mehr, hätte keinen Bestand mehr. Ne? Sondern es muss eine Ausnahme, das andere muss ein Ausnahmephänomen bleiben. Mhm. Das Normale muss ein Massenphänomen sein. So, aber das Normale ist eben nicht klar und sauber, sondern ist irgendwie auch an den Rändern und in der Grauzone.
Ich finde gerade die Metapher richtig mit an den Rändern, weil es fällt mir nur auf, oder beim Nachdenken über die Grauzone ist mir aufgefallen, dass es zwei Metaphern gibt. Das eine ist immer an den Rändern und das andere ist die Lücke.
Ja.
Aber die Lücke ist die Ausnahme innerhalb der Ordnung und das an den Rändern ist irgendwie das die Ausnahme, die aus den die verbannt wird aus der Ordnung.
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht,
ja.
Wo da die Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede liegen. Auf jeden Fall ein spannender Gedanke.
Ja.
Und ich glaube, es hängt halt ein bisschen damit zusammen. Das würde auch wieder, also das ist das Spannende, wenn ich die Unregelmäßigkeit, sagen wir mal die Grauzone oder also die Lücken, das Rauschen oder wie auch immer wir das alles bezeichnen sollen, worüber wir hier gerade reden, als eine Unregelmäßigkeit bezeichnen, kann das nur funktionieren, das zu beschreiben, wenn wir auch die Regelmäßigkeit verstehen. So, ne? Da sind wir auch schon wieder, denken wir auch schon wieder binär, so in dem Sinne. Das heißt also, ich muss mir, wenn ich jetzt sage, das ist eine Lücke, muss ich wissen, in welchem Ordnungsverhältnis das die Lücke ist, oder das ist der Rand, muss ich auch wissen, in welchem Ordnungsverhältnis das ist. Und da kommst du immer wieder an den Punkt, wo du sagst, wie beschreibe ich denn die Ordnung, um dann die Lücke wahrnehmen zu können.
Mhm.
Also ich würde jetzt, ich weiß nicht, an wen du gedacht hast bei der Lücke jetzt, an Theoretiker?
Ich denke an Jacques Lacan zum Beispiel,
ja.
der am Anfang, in seiner Theorie gibt es ja diese Unterscheidung von dem Imaginären, dem Realen und dem Symbolischen.
Ja.
Und in der frühen Theorie ist es so, dass das Reale, was eigentlich das ist, wenn der Diskurs zusammenbricht, wenn einem die Worte fehlen, das, was der symbolische Diskurs nicht mehr fassen kann, dass das irgendwie wie räumlich außerhalb empfunden wird oder dargestellt wird. Also es ist sozusagen irgendwas jenseits der Ordnung, jenseits der symbolischen Ordnung. Und es verändert sich dann aber über die Zeit. Und in den späteren Texten ist es eher so, dass es die Rückseite der Ordnung ist. Also dass es sozusagen sich und in den in Lücken oder in Schnitten oder in Momenten in der Ordnung auftaucht, aber nicht jenseits der Ordnung ist und damit sozusagen auch dynamische Teil der Ordnung selber wird. Und das wäre so ein Theoretiker, ein anderer wäre Michel Serre, den ich jetzt, von dem ich in das Buch Der Parasit mich damit ein bisschen beschäftigt habe, dass du ja auch zitierst in deiner Arbeit, glaube ich. Und der auch Platz zu machen versucht für die Lücke oder, weil du das gerade angesprochen hast, für das Rauschen. Bei ihm ist es, ich glaube, er kommt sehr stark von der Informationstheorie her. Ne?
Muss ich jetzt ehrlich auch zugeben, dass ich jetzt nicht so ein Experte bin, was sehr angeht. Ich kenne halt dieses Parasitenbuch und mich hat letztendlich auch nur daran dieser Gedanke interessiert.
Ja. So, aber er sagte was ganz Ähnliches, wie es gibt halt Signal, aber ein Signal gibt es nur vor dem Hintergrund des Rauschens.
Ja.
Also ohne genau. Rauschen gibt es kein Signal. Und er beschreibt zum Beispiel, wie fluide das ist, dass man nicht sagen kann, eine Sache ist ein Signal und eine andere Sache ist ein Rauschen, sondern wie das eine zum anderen werden kann. Und er beschreibt zum Beispiel die Situation, dass man an einem Abendessen sitzt, in einem Dinner mit Freunden und man ist in der Kommunikation und man spricht und das, was die anderen Leute einem sagen, das macht Sinn, das ist ein Signal, ist Kommunikation. Ja. Dann klingelt das Telefon. Man steht auf, nimmt den Telefonhörer in die Hand und dann ist eine andere Stimme am Apparat. Und in dem Moment wird aber das, was einem gerade noch was gesagt hat, nämlich das Gespräch am Tisch, wird zum Hintergrundrauschen. Also das muss sozusagen in den Hintergrund treten, damit man das andere Signal, das auch Rauschen sein könnte, als Signal überhaupt wahrnehmen kann. Und das ist ja ganz, ich glaube, Michel Serre war auch wichtig für die Systemtheorie. Weil dieser Sprung oder diese Kodierung von Signal, Rauschen und dass man von einem Zustand, also von einem Gespräch, das gerade noch Signal ist, in einen anderen Zustand wechselt, wo ein Rauschen zum Signal wird und das Signal Rauschen, das ist ja so ein Springen zwischen den Systemen.
Zwischen den Referenzsystemen,
genau. Da macht sich dann das neue System irgendwie du, Telefonhörer, andere Personen auf, vor dem Hintergrundrauschen des früheren Systems.
Ja. Das wäre aber eigentlich immer noch bei dem, was wir vor uns schon versucht haben, uns irgendwie mit Systemtheorie zu erklären, dass es eben eine Ordnung gibt, die sich reproduziert in der Kommunikation, nehmen wir mal das Gespräch mit den Freunden oder was auch immer, und alles andere wird sozusagen abgedunkelt drumherum. Ne? Genau. Und es gibt eben jetzt dieses System Freunde und wir sprechen miteinander und dann und das ist aber eben dadurch bestimmt, dass alles andere jetzt eben nicht existiert. So. Und wenn das andere eben dann durchkommt, dann zeigt sich das, dass das jetzt nur sein konnte, weil wir eben nicht gerade draußen Fußball spielen oder nicht mit dem Rad fahren oder nicht in der Wanne sitzen oder was weiß ich. Und so ist es ja auch ähnlich gedacht wieder bei diesem, also bei dem Rauschen. Und also du hast von Lacan angesprochen, das Objekt klein a, was ja, also kann man, das wäre so eine Größe eigentlich in der Psychoanalyse und gerade bei Lacan, von dem kommt's, was sozusagen das klein a verweist auf das Begehren.
Ja? Das ist die Ursache, die Objektursache des Begehrens.
Ja, genau. Und das könnte man ja auch so als so eine Lücke darstellen, dass man eben sagt, das Subjekt, und das sind wir dann auch bei Subjekttheorien, was auch ganz spannend ist, weil diese Theorien des Rauschens, sagen wir mal, oder die auf die Grauzonen, auf die Erschütterung aus sind, eine große Intention im 20. Jahrhundert war ja gerade die Dekonstruktion des Subjektes. Ne? Und das Subjekt als etwas, was sich eben selbst gegenwärtig ist, was seine Identität kennt, so wie wir das vielleicht auch mal von früher kennt, was zum Beispiel vernunftzentriert ist, vernunftbasiert ist, als vielleicht der große Fluchtpunkt, das wollte man ja eigentlich dekonstruieren. Ja? Und eben, um dann vielleicht eben dahin zu kommen und zu sagen, es gibt Mann und Frau ist nur ein Konstrukt, zum Beispiel. Das ist, die Debatte will ich jetzt auch gar nicht vertiefen, aber so in diese Richtung. Und das Spannende, was ich dann dabei fand, ist dieses klein a als Beispiel eines Begehrens, was durchbricht und was sozusagen eine Ordnung stört, dass eben ein Mensch beigebracht wurde, dass er sich eben anständig anzieht vielleicht oder dass er nicht bei Rot über die Straße geht oder irgendwie sowas und dann aber vielleicht irgendein Begehren, genau diese Ordnungen zwischen was du tun darfst und was du nicht tun darfst, was man präferiert und was man nicht präferiert, stört. Also von außen rauskommt, was also zeigt, das ist eigentlich eine rohe Masse so und die ist überschrieben worden, um mal dieses Bild zu nehmen, durch Diskurse, so durch Normen. Also das sind verschiedene Lagen von Schichten von Normen, die sich da übereinander legen und die verschiedene Bezüge regulieren. Und dann bricht da irgendwas durch, was eben auf sowas verweist, auf das man nennt das ja dann auch im Poststrukturalismus das konstitutive Außen. So. Oder Laclau-Mouffe nennt das Diskursivität zum Beispiel. Das heißt also irgendwas, was sozusagen da wird es jetzt sehr, sehr philosophisch schon wieder, das, was eben das Außen der Sinnerzeugung, wenn wir so wollen. Also wenn wir sagen, das ist ein Diskurs oder das ist eine Unterscheidung, der Versuch ist, Sinn zu erzeugen, indem ich eben 0 und 1, A und B oder Verbrecher und gesetzestreuer Bürger bestimme, und damit bestimmte andere Dinge eben ausblende, ganz viele Sachen so. Und dann solche Momente könnten dann eben auf dieses Stören verweisen, auf diesen, dass die Lücke eben zeigt, es könnte auch anders gehen. Wir könnten auch eine ganz andere Unterscheidung nehmen und damit das Subjekt beschreiben, die Oberfläche Subjekt. So. Und auch das hätte nur begrenzt eine Wirkung, weil um im Bild zu bleiben, dass klein a wieder durchkommen könnte, weil man dann eben weiß, ein anderes Begehren gibt. Oder Jacques Derrida, das wäre im Prinzip derselbe Zugang, beschreibt das mit dem Begriff der Differenz. Was sehr spannend ist, auch da ist es der Buchstabe A, der ja, sozusagen auf diese Lücke verweist in dem Sinne. Und wo er eigentlich...
Vielleicht ganz kurz als Erklärung, also Différence wird eigentlich mit E geschrieben, richtig, nach dem genau. E, und aber Différence, ja. Wie Jacques Derrida das für sich prägt, schreibt er eben mit Différence, also A, wo eigentlich ein E sein müsste, setzt
genau.
Er ein A
ein. Und das soll auf ganz verschiedene Dinge verweisen, die habe ich jetzt auch alle nicht mehr präsent, also auf einen Bedeutungsüberschuss unter anderem auch soll es verweisen. Und was ich immer ganz spannend fand, ist eine Beschreibung, die Derrida für dieses A gibt, ist, dass es sozusagen, dass er es auch zeitlich denkt, dass er eben sagt, ein Wort, und da arbeitet er mit einem Begriff, oder unterscheidet auch, glaube ich, zwischen Wort und Begriff, ganz so präsent habe ich das jetzt nicht mehr, sagt aber im Prinzip, dass wenn wir kommunizieren und sozusagen Sinn konstituieren, wir das, was auch immer wir da gerade kommunizieren, sozusagen eine Referenz auf die Vergangenheit hat und sich schon auf das Zukünftige bezieht. Das heißt also, das ist gleichzeitig im Alten verhangen und bezieht sich auf das Neue und damit dekonstruiert er sozusagen diese Selbstgegenwärtigkeit, so dieses hier im Jetzt zu sein, um eben quasi letztendlich einen Angriff auf die
ja, Idee Michel des Subjekts zu machen. Michel nennt es die Narbe der Gegenwart.
Ah, ja,
also weil das wie ja. Du hast einen Schnitt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Den Schnitt setzen wir in so, wie wir über Zeit sprechen, aber natürlich haben wir auch nur Worte, um über Zeit zu sprechen, und dieser Schnitt ist vielleicht auch etwas, oder es zeigt sich, anhand der Narbe zeigt sich, dass da ein Schnitt gesetzt wurde.
Ja.
Und da ist es wieder zusammengenäht in der Gegenwart.
Genau. Aber man sieht irgendwie, bezieht man sich irgendwie immer auf dasselbe. Ne? Also es geht also schon, dieses ganze Reden um die Grauzone, wenn wir denn jetzt das auch wirklich abdecken, worüber wir hier reden, ist eben ein Reden darüber, wie eine Ordnung sich reproduziert, wie sie aufgebaut ist, wie sie sich reproduziert, wo sie ihre Kraft herschöpft, aber wo auch ihre Grenzen liegen.
Ne? Genau, aber man würde ja sagen, dass zum Beispiel, um es nochmal auf deinen Opportunisten zurückzubringen, du sagst ja, der Opportunist ist eine Figur der Grauzone, der auf die Grauzone verweist.
Ja.
Und deswegen die Norm eigentlich gefährdet oder das Geheimnis der Norm offenbar macht. Und das ist natürlich eine Gefährdung für das System, das diese Norm etabliert hat. Und deswegen versucht sie, den Opportunisten begrifflich zu fassen und zu kategorisieren, um damit umgehen zu können. Und es gelingt dem Diskurs oder der Ordnung aber eigentlich nicht.
Genau.
Und was jetzt aber toll ist an deinem Buch, finde ich, ist, dass du aufzeigst, dass es aber auch nicht reichen würde, dass selbst wenn die Normen, selbst wenn der Opportunist begrifflich gebannt werden könnte, und wenn wir es schaffen würden, zum Beispiel man könnte ja sagen, man unterscheidet im Recht, um bei dem Handtuchdiebstahl zu bleiben, den du vorhin angesprochen hast, man unterscheidet nicht nach, ist derjenige ein Krimineller oder eine Kriminelle, sondern wir urteilen einfach nach Tat. Also es ist ein Verbrechen, also wird es bestraft. Und es gab, wie du aufzeigst in deinem Buch, auch Bestrebungen in der Rechtsgeschichte, das so zu handhaben. Und nicht biologisch oder biografisch oder mit Sozialisierung zu argumentieren, sondern einfach Unrecht ist Unrecht und es wird bestraft. Und du zeigst aber, dass das System daran auch kein Interesse hat, weil das System eigentlich unter der bürokratischen Last zusammenbrechen würde.
Genau. Das Spannende eigentlich, deswegen, das ist, meine ich mit dem Geheimnis der Norm, ist eigentlich, es geht eigentlich immer um die Leistungsfähigkeit einer Ordnung. So. Und die Norm, die irgendwas regulieren soll, du sollst eben jetzt das Handtuch nicht klauen oder was auch immer, kann eben nur bis zu einem bestimmten Grade sowas leisten und ist sonst überfordert. Und das System ist auch, wenn wir jetzt sagen, dass eben das auch immer eine Machtordnung ist, in dem Sinne, die eben zum Beispiel ein Rechtssystem aufrechterhalten will, wo klar, vermeintlich klar abgegrenzt ist, was zum Recht dazugehört und was Unrecht ist, dann kann die das eben nur bedingt leisten. Und bei diesem Gelegenheitsverbrecher, das wird dann eigentlich spannend, auch wenn man sich das im 20. Jahrhundert anguckt. Also die Kriminologie hat eben versucht, diese Typologien aufzubauen und das durchzuhalten, also wirklich den Verbrecher als Typ zu denken. Und du bist eben ein geborener Verbrecher und dann wirst du anders bestraft, als wenn du eben nur ein Gelegenheitsverbrecher bist. So. Und das Rechtssystem greift das immer mehr auf. Also das konkret kann man, dass man daran festmachen, was definiere ich jetzt wirklich als Straftat und was definiere ich vielleicht als eine seichtere Form davon. Und im 20. Jahrhundert muss das Rechtssystem, und das Spannende ist dann, das habe ich da genannt, doppelter Opportunismus sozusagen, also es ist diese Figur des Gelegenheitsverbrechers bringt die Ordnung durcheinander. Die Ordnung kann nicht klar zuordnen, gehörst du jetzt zu denen, die ich raushaben will, oder gehörst du zu denen, die ich für normal erkläre. Und wie gehe ich jetzt mit dir um? Am Anfang versucht man dann, Strafen dafür einzuführen. Man stellt aber fest, dass eben viel zu viele sind, die in dieser Grauzone agieren. Also Beispiel Verkehrsdelikte. Das finde ich ist immer das beste Beispiel gewesen. Das heißt, am Anfang waren bestimmte Verkehrsdelikte sozusagen Straftaten in dem Sinne. Gibt es ja auch heute noch bestimmte, aber wesentlich mehr. Und dann hat man eben festgestellt, wenn wir das jetzt nicht anders organisieren, stecken wir die Großzahl der Leute irgendwie in den Knast, weil eben immer mehr Leute ein Auto hatten, immer mehr Leute gefahren sind und die aber eben dann nicht in das Bild, was immer noch irgendwie bestanden hat, gepasst haben, dass das jetzt alles geborene Verbrecher wären. Das heißt also, das System musste sich neu organisieren, um seine Unterscheidung von Recht und Unrecht durchhalten zu können.
Weil sonst, wenn ich jedem den Führerschein entziehe, dann habe ich keine Fahrer mehr, dann habe ich nur noch Verbrecher und habe alle Fahrer
richtig, abgeschafft. Genau. Also das Problem ist auch eher das gewesen, also das, erstens mal konnte das System das nicht leisten, wenn ich jetzt sozusagen dann das unter Freiheitsstrafe stelle, schicke ich die Leute alle regelmäßig in den Knast. Das ist jetzt beim Autofahren nicht unbedingt immer passiert, aber ich brauche Prozesse, die muss ich machen. Ich muss dann also, wenn das ein strafrechtlicher Prozess ist, muss ich ein bestimmtes Verfahren einhalten und das kann das System einfach alles nicht leisten. Insofern versucht das für sich Komplexität zu reduzieren, indem es eben Strategien entwickelt hat, um die Norm aufrechtzuerhalten. Und das hieß konkret zum Beispiel eben bestimmte Dinge nicht mehr als Straftat zu definieren. Und so entstand im 20. Jahrhundert das Ordnungswidrigkeitenrecht. Das heißt also, ich brauche dann eben, ich schaffe für die Grauzone eine eigene Ordnung, die aber eigentlich irgendwie, also das Ordnungswidrigkeitenrecht ist eigentlich phänomenal, weil das bleibt tatsächlich Grauzone. Das ist
die definierte Grauzone.
Ja, eigentlich schon. Das heißt also, ich mache was gegen die Ordnung verstößt, eine Ordnungswidrigkeit, aber die Ordnung stößt mich dafür nicht aus, sondern die Ordnung weist mich nur darauf hin, dass ich was falsch gemacht habe. Und also das System kann es dann verarbeiten. Das Erstaunliche ist, also so gesehen, Luhmann würde jetzt sagen, der Code, der Systemcode hat es geschafft, sich aufrechtzuerhalten. Er ist an seine Grenze gekommen, kann sich aber reproduzieren. Ne? Weil rein theoretisch, also gedacht, hätte ja zum Beispiel so ein Phänomen darauf hinführen müssen, dass die Leute sagen, ja, was ist denn jetzt hier mit der Unterscheidung von Recht und Unrecht? Wenn das alle machen, ist das doch völliger Quatsch. Mhm. Das kann man zwar jetzt nicht verallgemeinern, weil es gibt verschiedene Dinge, die Recht und Unrecht sind, aber in dem Moment bringt die Grauzone die ganze Unterscheidung kurz, für einen ganz kurzen Moment irgendwie ins Wackeln. So, ne? Und das Spannende ist aber, auf eine gewisse Art und Weise, dass die Reaktion nicht die ist, dass das, also die Reaktion ist die, trotzdem den Binarismus wiederherzustellen.
Ja, das System, ne? Passt sich an und schafft es dadurch, sich zu reproduzieren und zu überleben. Und das hat ja schon, da kommt man ja fast schon in so einen biologistischen Bereich, aber das ist ja auch was, was du als Metapher, nicht als Metapher, als Beispiel in deinem Buch aufgreifst, dass Viren teilweise ja oder Bakterien auch als Opportunisten bezeichnet werden.
Richtig, genau.
Weil die es schaffen, sich an ihre Umstände so anzupassen, auch bei wechselnden Umständen sich nach wie vor zu reproduzieren, und dadurch müssen sie aber teilweise eben sich selber ändern.
Ja.
Und das Rechtssystem, das darauf reagiert, dass es eigentlich an sich selber krankt, weil es das Versprechen, wir bestrafen jeden, der ein Unrecht begeht, mit Freiheitsentzug nicht leisten kann, muss sich an die neue Umgebung, an die neuen Anforderungen anpassen, um sich weiter reproduzieren zu können. Das heißt, die Leitunterscheidung Recht-Unrecht ist weiterhin gegeben, aber die Bereiche wurden so neu definiert, dass sie in einem Großteil in dem Bereich der Kavaliersdelikte gar nicht greifen muss,
genau.
Weil die gar nicht erst an den Punkt kommen, wo diese Leitunterscheidung zum Zuge kommen muss.
Richtig. Ne?
Und genau. Damit hat man eine Grauzone geschaffen, die das System stabilisiert. Und das ist ja dann, und das finde ich, glaube ich, so spannend, dass einerseits das System gegen die Grauzone kämpft, versucht, den Opportunisten zu fassen, versucht, gegen die Zwischenwesen anzugehen und gleichzeitig Grauzonen braucht, um zu überleben. Also es wird ja auch in der Literatur mal so und mal so dargestellt, und meistens ist eine Mischform aus beiden.
Das Spannende ist, um mal bei dem Rechtsbeispiel zu bleiben, was auch im Buch eigentlich den größten Teil ausmacht, ist, dass sozusagen, also wenn wir jetzt mal sagen, dass die Grauzone die Ordnung erschüttert, also der Gelegenheitsverbrecher die Rechtsordnung erschüttert, indem er darauf hinweist, dass nicht jede Unterscheidung von Recht und Unrecht sozusagen so durchgehalten werden kann, ist ja die Reaktion die gewesen, selbst opportunistisch zu agieren. Das heißt, wechselt man im Prinzip, wenn man das jetzt mal so verstehen will, die Seiten, und die Ordnung fängt dann an und sagt, okay, wir können solche Strategien machen, dass wir eben bestimmte Dinge aus dem Strafrecht auslagern und sagen, das ist jetzt eben Ordnungswidrigkeitenrecht, so, um das die ursprüngliche Unterscheidung zu stärken, was ist sozusagen Verbrechen, was ist nicht Verbrechen. So, ja. Dann wird aber ein System entwickelt, also dass dieser Gelegenheitsverbrecher ist nur ein Symptom dessen, dass generell der Strafapparat eigentlich von Anfang an überfordert gewesen ist. Also in liberalen Gesellschaften sowieso, da ist ja die Strafe eigentlich sozusagen, der Freiheitsentzug die größte Strafe, weil es ist ja eine Gesellschaft der Freiheit, so. Jetzt mal davon abgesehen, dass die Todesstrafe auch gab, aber die hat man ja abgeschafft, also damit bestärkt man eigentlich auch die Idee, dass der Freiheitsentzug sozusagen die größte Strafe ist, aber die kostet ja auch unheimlich viel Geld. Also da brauche ich Gefängnisse, ich brauche Personal, ich muss die Leute ernähren, dann habe ich das Problem gehabt, was mache ich mit denen, lasse ich die arbeiten oder mache ich das nicht, dann erzeuge ich Konkurrenz für die Wirtschaft, das wollte man nicht, da gibt es 1000 Debatten dazu und ganze Geschichtsbücher, die das wunderbar darstellen. Dieses Überlastungsphänomen ist spannend. Um sich zu entlasten, entwickelt das Rechtssystem eine opportunistische Strategie. Und das ist dieses sogenannte Opportunitätsprinzip. Und da geht es sozusagen letztendlich daran, wie der Staatsanwalt, und der Staatsanwalt ist ja sozusagen auch so eine ganz interessante Figur, die steht nämlich zwischen, um es nochmal systemtheoretisch auszudrücken, zwischen dem politischen System und dem Rechtssystem, irgendwie genau dazwischen, sozusagen ab wann der ein Verfahren einleitet, das also wirklich zu einem Strafverfahren kommt, oder ab wann er das sozusagen vorher abwirkt.
Also der Staatsanwalt hat doch Ermessensspielraum, oder?
Genau.
Und der Ermessensspielraum ist doch die Grauzone, die personalisierte Grauzone. Könnte man das so
genau,
sagen?
Genau, das könnte man so sagen.
Der also ist eigentlich ist der Staatsanwalt ja wirklich deswegen eine ganz interessante Figur, weil er so eine singuläre, ein Individuum mit Ermessensspielraum entscheidet darüber, also setzt nach dem eigenen Ermessen den Punkt, ab wann es irgendwie vor Gericht kommen kann und ab wann nicht. Und damit ist ja einfach die Grauzone nur in die Figur verlagert.
Genau, richtig. Ja, ja, das kann man schon so sagen.
Und dass unser Rechtssystem das sozusagen so hinnimmt, dass solche Entscheidungen, also das Schöne ist ja, dass du zeigst, warum es diese Figur braucht, weil die Grauzone muss ja irgendwo auftauchen. Und wenn wir nicht Platz dafür machen können im Gesetzestext, dann müssen wir eben Platz dafür machen in der Figur des Staatsanwalts. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die irgendwo auftaucht, aber bei dem Staatsanwalt guckt man vielleicht nicht ganz genau hin oder so. Weil der Staatsanwalt ist natürlich mit seinem Ermessensspielraum für uns eine Blackbox. Und überhaupt der Blackbox-Gedanke ist ja auch total spannend in der ganzen Überlegung von der Grauzone, weil der Blackbox-Gedanke eigentlich sagt, ich verstehe die Mechanismen hier gar nicht so ganz, aber ich will irgendwie damit arbeiten. Und deswegen beschreibe ich hier erstmal die Blackbox und sage, es ist halt eine Einheit, deren Innenleben ich nicht ganz verstehe, aber indem ich es als Einheit definiere, kann ich weiter damit arbeiten und sie kann eine Rolle spielen in meinem System. Mhm. Und jetzt kann man sagen, der Staatsanwalt ist eine Blackbox, weil sein Ermessensspielraum oder sein Ermessen für uns nicht einsichtig ist.
Genau.
Und aber eigentlich akzeptieren wir das, glaube ich, nur deswegen, weil jeder Mensch ja für uns eine Blackbox ist, weil wir nie wissen, was geht in den Menschen eigentlich vor.
Und das Spannende ist aber dann eben daran, dass wir wissen zwar, dass es eine Blackbox ist, und wir wissen auch, also dass, wenn man sich vielleicht da ein bisschen belesen, also so weiß man eben, dass es eben dieses Opportunitätsprinzip gibt und dass in bestimmten Voraussetzungen eben der Staatsanwalt entscheiden kann, ob jetzt ein Strafverfahren eingeleitet wird oder eben nicht. Aber eben dieses Ermessen des Staatsanwalts, diese Blackbox, kann ausreichend dafür, um die Unterscheidung zwischen was ist sozusagen normkonform und was ist dagegen aufrechtzuerhalten, weil es schon abschreckend genug sein kann, nicht zu wissen, ob er jetzt das Ermessen so ausfällt, dass man das Verfahren eröffnet oder eben nicht. Ja, und damit erzeugt man so einen ganz spannenden Effekt, ganz einfach, dass das für die Breite funktioniert, für ganz viele funktioniert. Auf der anderen Seite natürlich bleibt auch wieder trotzdem der Grauzonenbereich der Gelegenheitsverbrecher bleibt trotzdem immens, ne? Und wir haben jetzt von sowas wie Handtüchern geredet, also Handtuchdiebstahl im Hotel oder sowas, aber es gibt natürlich auch Wirtschaftskriminalität und solche Dinge, die wo es ganz schwierig wird zu sagen, ist das jetzt ein Verbrechen gewesen oder war das sozusagen innerhalb der Ordnung? Also wenn wir an diese Cum-Ex-Geschäfte denken oder irgendwie sowas, wo man sagt, das war jetzt eigentlich zu der Zeit, wo es passiert ist, eigentlich völlig auf dem Boden des Rechts, war aber eigentlich völlig unanständig, weil es eigentlich sozusagen ein Raub von Steuergeld gewesen ist. Das ist so eine klassische Grauzone. Und da muss ja dann auch entschieden werden, muss das System verarbeiten. Ja?
Und auch vor welches Gericht wird man überhaupt gestellt. Genau. Ne? Also dass es verschiedene Rechte gibt, Kriegsrecht Finanzrecht.
Genau, aber das ist jetzt schon bezogen auf Strafrecht. So,
ja. in ganz kurz noch, um nochmal zurückzugehen zu diesem, dass jeden Einzelnen jede Tat mit Freiheitsentzug zu bestrafen, das System ja eigentlich überlastet. Mhm. Und du jetzt sagst, davor, dem muss sich jedes Rechtssystem stellen, weil ja auch die Unterbringung von Straftätern kostet. Aber ich frage mich, in einem System wie Amerika zum Beispiel, wo die Bestrafung ja selber wieder ökonomisch verwertbar gemacht wird, also wo die Gefängnisse privatisiert sind und es eine Gewinnerzeugung gibt, dadurch, dass man Leuten die Freiheit entzieht, ist es ja wieder was anderes, weil dann muss der Staat das nicht leisten. Und gleichzeitig ist es so, dass du natürlich...
Ja, aber irgendjemand muss es ja bezahlen. Also der Staat müsste ja auch das private Gefängnis, das mit Steuergeldern müsste er den privaten Betreiber bezahlen. Und das... bleibt ein Problem.
Ich kenne mich nicht so gut damit aus, ja. Also eigentlich kenne ich mich gar nicht damit aus, aber ich glaube, sie sind ja privat betrieben in Amerika.
Also das oder? Weiß ich jetzt auch nicht genau, da müsste ich jetzt auch spekulieren. Den Gedanken habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, was das bedeutet, wenn so ein System privatisiert ist.
Weil du dann aber, ja die Ordnung wechselst. Genau, ne? Also im Humanischen könntest du ja sagen, du machst aus der Entscheidung Recht, Unrecht, wechselst du in profitabel oder Gewinn, nicht Gewinn. Also wenn du es schaffst, die beiden Systeme so aneinander anzudocken, dass es, die Straftäter aus dem einen System zu profitablen Akteuren in dem anderen System werden, dann hast du ja auch zwei Systeme so miteinander verschlossen, dass die sich symbiotisch quasi erfolgreich reproduzieren
können. Genau, die Systeme müssen sich ja auch nicht ausschließen, aber die regulieren eben bestimmte Zusammenhänge nach ihren Prämissen, nach ihrem Code sozusagen. Und das wird da aber auch in dem Fall bestehen bleiben. Also ich wäre ja nur, ob das Gefängnis jetzt nur sozusagen vom Staat, wenn wir sagen, der Staat ist das System, ist ja auch schon ein schwieriger Kurzschluss, den wir jetzt vielleicht auch jetzt hier nicht intendiert haben. Aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben, dass das Recht, dass der Staat für das Recht steht und das durchsetzt, als das Staatsgewaltmonopol hat, dann und wir, das würde jetzt privatisiert werden, bleibt die Rechtsunterscheidung davon unberührt. Also ich wäre ja sozusagen nur in das private Gefängnis geschickt, wenn ich gegen das Recht verstoßen habe. Die Sanktionierung wird nur sozusagen durchgeführt von jemand anders. Und spannenderweise ist, das habe ich nicht so vertieft, ist das in der Wirtschaft tatsächlich so gemacht worden. Also auch in der Wirtschaft taucht der Opportunist auf als jemand, der seine Interessen und der Homo economicus, also als das Subjekt der Wirtschaft und Wirtschaftstheorie, also der sozusagen rational sein eigenes Interesse verfolgt, das ist quasi die Definition dessen, da wird gesagt, dass der listig seine Interessen verfolgt. Das heißt, und da wurde versucht, im Prinzip den Opportunisten, da ist der erstmal nicht, der wird dann eine graue Figur oder eine Figur in der Grauzone auf eine andere Art und Weise, aber erstmal der Opportunist als jemand, der listig seine Interessen verfolgt, ist eigentlich, da versucht, der Wirtschaftsdiskurs versucht oder das Wirtschaftssystem versucht, ihn zu kriminalisieren, zu anormalisieren.
Die Wirtschaft ruft ja dazu auf, dass man sein Interesse verfolgt, das ist ja so gewollt, ne?
Richtig,
und,
genau.
Und er verfolgt aber listig sein Interesse, das heißt, er verfolgt es für sich und nicht fürs System, oder warum?
Das ist ein ganz merkwürdiges Ding. Das kann man erstmal gar nicht anders sagen, weil was da passiert ist, und das ist, also wer das, diese Theorie dann auch, das nennt sich Transaktionskostenökonomik, und aufgestellt worden ist das von Oliver E. Williamson, und der hat dafür sogar den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Jetzt wissen wir alle, dass das von Nobel gar nicht intendiert war, dafür einen Nobelpreis auszuschreiben, sondern den hat die Wirtschaft sich sozusagen selber dazu gedichtet. Aber es ist eben von der Ökonomie extrem honoriert worden, diese Theorie. Und das Spannende daran ist in der Tat, dass der letztendlich versucht, eine Unterscheidung einzuführen zwischen einem anständig wirtschaftenden Wirtschaftssubjekt und einem unanständigen Wirtschaftssubjekt. So. Das ganze System, also letztendlich zu versuchen, die Unterscheidung von Gewinn und Verlust zu moralisieren und zu sagen, es gibt gute Form der Gewinnmaximierung, es gibt schlechte Form der Gewinnmaximierung, mal zugespitzt formuliert. Das hält das ganze Wirtschaftssystem aber nicht durch, weil es verschiedene Diskurse gibt, zum Beispiel die Figur des Unternehmers, des schöpferischen Zerstörers, wie Schumpeter das dann nennt. Auch der soll, da ist sozusagen Opportunismus eher so verstanden im Sinne der Wahrnehmung einer Gewinnmöglichkeit, und da wird es quasi zelebriert. Das heißt also, das Spannende da, der Opportunist zwei Dinge zugleich ist, er kann also eine cunning, gewiefte Person sein, die sehr geschickt Gewinne macht, oder eben diese Form der Gewinnmaximierung ist eben was Negatives. Und in der Wirtschaft, und was sozusagen daraus entsteht, aus dieser Transaktionskostenökonomie, und das ist relativ spannend, ist der Begriff der Governance, also der heute sozusagen...
Der Steuerung.
So, genau, das ist heute ja so ein omnipräsenter, schillernder Begriff, aber der Governance hieß eigentlich erstmal Regulierung von Opportunismus in der Wirtschaft. So ging das sozusagen los, und daraus entstehen dann diese ganzen Sachen, was man dann unter dem Begriff auch der Compliance, also Compliance als eine Unterform oder eine Teilform der Governance in der Ökonomie versteht, wo es eigentlich letztendlich darum geht, diesen Opportunismus einzufangen und zu regulieren. Und da wird das auch privatisiert. Das sollen also eigentlich, also man weiß, zugespitzt formuliert, hat das Rechtssystem diese ganzen Gelegenheitsverbrecher ausgelagert, indem sie gesagt, die nicht mehr als strafbar wahrgenommen hat oder Ordnungswidrigkeiten recht geschaffen hat, oder die Grauzone bewusst lässt, indem man sagt, das reguliert man jetzt nicht durch.
Eigentlich die Steuerung oder das Government im Sinne von, wenn sich dem Menschen eine Gelegenheit bietet und die ihn zu einer Handlung führt, die wir eigentlich nicht wollen, die wir ausschließen wollen, dann muss ich nicht an dem Verbrechertyp selber arbeiten, beziehungsweise ihn anders sozialisieren, das wäre davor, oder anders strafen, das wäre danach, sondern ich muss eigentlich den Kipppunkt, und das ist die Gelegenheit selber, da muss ich ansetzen und da muss ich steuern. Das heißt, es gibt im Design ja viele Beispiele dazu, wo man versucht, Gelegenheiten für Ordnungswidrigkeiten zurückzunehmen, beziehungsweise in die Objekte in irgendeiner Weise einzuschreiben, wie sich der Mensch zu verhalten hat. Also ich glaube, so ein Klassikerbeispiel ist, dass man Mülleimer mit wie einer besonderen Art leichten Müllsack ausstattet, und dass wenn du da Müll reinschmeißt und das aber was Größeres ist als Hausmüll, dass dann sozusagen der Sack reißt, oder ich frage mich gerade, was es noch an Beispielen gibt. Also ich glaube, wenn du ein Beispiel wäre, dass du schon durch die Sichtbarkeit, also was du den Leuten an Produkten zeigst oder wie du den Zugriff organisierst, Einfluss auf die Entscheidungen der Konsumenten nehmen kannst. Ja. Und im Design heißt es Nudging.
Ne? Ja, also da habe ich jetzt auch dran gedacht.
Du stupst jemanden, der Vater Staat, oder es muss ja nicht unbedingt der Staat sein, aber du stupst jemanden.
Das passt übrigens wunderbar auf die Definition in die richtige Richtung. Von Luhmanns Machtbegriff. Der definiert nämlich Macht als ein auf Entscheiden gerichtetes Entscheiden. Das heißt also, Macht funktioniert am besten so, dass die Entscheidungen der betroffenen Subjekte von denen selbst getroffen werden. Das heißt also, die handeln entgegen ihren Interessen. Ich habe den Impuls, den großen Gegenstand in den Mülleimer zu werfen, mach's aber nicht, weil ich weiß, dass es falsch ist. Was ich sagen würde, ist, dass solche Dinge wie eben das Nudging wiederum Versuche sind, die Grauzone einzuengen und eigentlich alle auf Linie zu bringen, wenn du so willst. Die Grauzone wäre ja eigentlich, dass ich die Mülltrennung vor mir sehe und mir aber sage, ich habe jetzt keine Lust darüber nachzudenken. Ich habe einen Joghurt, den habe ich nur zur Hälfte gegessen, und eigentlich müsste ich jetzt den Rest rauskratzen, in den Biomüll tun, und das andere kommt in den Plastikmüll. So. Und jetzt wäre aber sozusagen mein Desire, um es nochmal psychoanalytisch, mein Begehren widerspricht jetzt diesem Akt, das sozusagen zu trennen. Also schmeiße ich das vielleicht in den Hausmüll, als dritte Option, als dritter Weg, weiß ich jetzt nicht.
Ist Restmüll die Grauzone,
Jonas? Das ist eine gute Frage. In dem Moment schon, weil meine Moral würde es mir jetzt nicht erlauben, den Becher mit dem Joghurt in den Plastikmüll zu werfen. Das wäre jetzt nach meinem Dafürhalten schlimmer, als es dann alles in den Hausmüll zu werfen.
Rest ist sowieso ein tolles Wort. Rest kann ja alles sein.
Ja, richtig, ne? Genau. wie sich heute jetzt hier die Bilder sozusagen nochmal vereinen. Unglaublich. Was wollte ich sagen? Ja, also ich glaube, dass, was du jetzt vielleicht auch nochmal angesprochen hast, ist auch nochmal die ganze Kategorie der Zeit. Beim Opportunisten geht es ja um die günstige Gelegenheit und die Gelegenheit, die auch die Zeitordnung einer Ordnung, sozusagen die Zeitstruktur einer Ordnung irgendwie durcheinander bringt. Und da das regelmäßige auch versucht aufzubrechen. Also das, so kann man sich vielleicht auch nochmal das vorstellen. Und die Zeit ist dann auch die Entschuldigung dafür. Also der Gelegenheitsverbrecher zum Beispiel kriegt eine sanftere Strafe als der geborene Verbrecher. Ne? So war es zumindest gedacht, und das sehen wir ja auch heute noch. Also es wird ja auch heute noch geguckt, bist du vorbestraft oder bist du nicht vorbestraft.
Ach, Zeit meinst also du jetzt in dem Sinne, im Sinne der Strafzeit? Also seine Strafzeit ist gemindert, weil er...
Nee, so habe ich es gar nicht gemeint. Das käme dann dazu, das wäre dann die Konsequenz. Nee, ich meine das im Sinne von, bin ich sozusagen regelmäßig sowas dauerhaft? Oder war das jetzt eine Ausnahme? Bloß weil es die Gelegenheit gab, weil irgendwas durchgeschieden hat, was die Ordnung, wo es der Ordnung nicht gelungen ist, in dem agierenden die Unterscheidung durchzudrücken und zu sagen, ich mache das jetzt nicht.
Und ist das nicht gerade bei dem Opportunisten ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagen könnte, weil wenn man sagen könnte, jedes Mal, wenn sich dem, jedes Mal, wenn Jonas vor dem Mülleimer steht und nicht weiß, in welches, wie er sich verhalten soll oder sein Begehren ihm sagt, dass er den Restmüll verwendet, dann macht er das. Aber das wäre ja dann kein Gelegenheitsverbrecher mehr. Dann wärst du ja ein regelmäßiger Ordnungswidriger.
Richtig, genau.
Und ein wichtiger Aspekt des Gelegenheitsverbrechers ist doch, dass er sich immer anders entscheiden könnte.
Genau.
Sonst könnten wir ihn erfassen. Ne?
Richtig,
also
genau.
Es ist willkürlich
genau.
Eigentlich.
Wenn er sich nicht immer anders erfassen könnte, wäre er geborener Verbrecher. Jetzt müssen wir nochmal, um das hier richtig zu stellen, diese Unterscheidung trägt mittlerweile nicht mehr. Also es gibt zwar auch immer wieder Versuche, so einer neuronalen Kriminologie, doch zu sagen, es ist weniger die Umwelt als sozusagen die Anlage, die uns zu Verbrechen treibt. Aber das im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht mehr so, wie das im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gewesen ist. Aber wir haben schon diese Personalisierungsunterscheidung haben wir schon trotzdem so ein bisschen drin. Also wenn ich nicht vorbestraft bin, komme ich mit einer sanfteren Strafe davon, weil es vielleicht wirklich nur ein Ausrutscher war und ich eigentlich ein anständiger Bürger oder eine anständige Bürgerin bin. So.
Also du bürgst eigentlich mit der schon gelebten Zeit oder spielt eine Rolle in der Entscheidung.
Genau.
Wieder.
Ja.
Und genau, und also die Zeit meinst du dann als regelhaftig?
Genau, richtig. Also in der Ordnung hat ja auch ihre Zeitstruktur. So,
ja.
Ne? Also das muss ja auch so sein. Wenn ich immer wieder anschließe an eine Unterscheidung, verregelmäßigt sich was. Und das kann man auch sagen, dass diese Regelmäßigkeit eben eine Zeit hat in dem Sinne. Und die Gelegenheit wäre jetzt die Unterbrechung dieser Regelmäßigkeit.
Und deswegen, ich habe den Eindruck, dass das ganz wichtig ist, dieser Gedanke für die Unterscheidung von der Regelhaftigkeit im Sinne von, das hat sich eingeschliffen, meistens verhält man sich so und so, aber es kann sein, dass in einer bestimmten, also es kann auch sein, dass man aus der Regel mal ausbricht, dass das eine andere Art von Regel ist als die algorithmische Regel, die ja sozusagen immer vorgibt, wenn dies, dann das. Wenn günstige Gelegenheit, dann Straftat. Aber das Zeitelement in der anderen Regelhaftigkeit lässt eigentlich immer was anderes zu. Und dann, deswegen ist es so schwierig, die Wissenschaftstheoretikerin Lauren Dustin, die unterscheidet nämlich oder versucht zu unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Regeln. Und dass wir irgendwie immer mehr akzeptieren, dass algorithmische, rezeptartige Regeln die richtigen, die reinen, die normbasierten Regeln sind, die klare Unterscheidungen treffen können. Und dass aber natürlich, dass ein Großteil unseres Verhaltens überhaupt nicht fasst, siehe Gelegenheitsverbrecher. Ich kann nicht sagen, wenn Joghurtbecher dann Restmüll.
Ja.
Ne?
Wobei auf der anderen Seite, dass es auch noch andere Erklärungsmodelle gibt. Also es ist ja schon so, dass also wenn wir jetzt vom Algorithmus sprechen, da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich will jetzt an eine Sache, die ich mal gelesen habe, bloß da mal anschließen, ist eben der Begriff der Fuzzy Logic. Das heißt also bei Autopiloten zum Beispiel, das ist ja auch ein Algorithmus. Der Autopilot wird durch einen Algorithmus gesteuert, aber da ist eben sozusagen das bisschen nach links und ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach oben und ein bisschen nach unten eingebaut. Insofern kann man das schon auch wieder einbauen. Das war jetzt aber bloß so ein Gedanke, der mir gerade so...
Nee, ich glaube, der ist ganz wichtig. Also die Fuzzy Logic versucht ja die Unregelmäßigkeit, eine Regelmäßigkeit der Unregelmäßigkeit.
Richtig.
Oder eine Regelmäßigkeit der Unschärfe.
Ja, genau.
Also selbst wenn ich unscharfe Bereiche habe, will ich ja trotzdem weiter damit rechnen können und deswegen entwerfe ich eine Logik, die damit umgehen kann. Wohingegen unsere, also andere zwei- oder mehrwertige Logiken der Unregelmäßigkeit nicht gerecht werden können. Also die klassische Logik und die formale Logik, die unterscheiden zwischen wahr und falsch oder ja und nein, also sind immer bivalente, zweiwertige Logiken. Und damit kannst du natürlich nur einen gewissen Bereich fassen und die Fuzzy Logic versucht halt mit anderen Räumen zu arbeiten und die Unschärfe, die Grauzone.
Die macht eigentlich die Grauzone sichtbar und ihre Potenziale, indem es eben ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts ist.
Genau,
so.
Ja.
Also dann mit allen Abstufungen.
Ja.
Ein bisschen nach links und ein bisschen nach links. So. Ja, aber innerhalb des Codes trotzdem. Also innerhalb der Unterscheidung links, rechts zum Beispiel.
Jetzt eine Annäherung, ja. Ich habe heute Morgen wegen Annäherungslogik habe ich über den tollen Begriff Pi mal Daumen nachgedacht. Und dachte, dass der dass der ja auf zweifache Weise schön ist, weil Pi ist ja auch schon ein Annäherungswert.
Ja.
Man kommt ja nie an die letzte Stelle. Ja. Das heißt, es ist ja, man setzt ein Zeichen ein für eine Rechnung, die eigentlich nie zu Ende ist. Und das heißt, es ist ja auch eine ewige Grauzone, weil man nie sagen kann, hier hört sie auf. Und also du hast es schon in der Zahl Pi ausgedrückt und Daumen, da hast du die Relation drin, weil mein Daumen ist anders als dein Daumen und wenn ich jetzt Pi mit meinem Daumen...
Ich dachte, jetzt eher, wenn man den Daumen so ausstreckt und so...
Ach so, hoch und runter.
Hoch und runter.
Ja. Ja. Nee, aber dass da auf schöne Weise in der Annäherung oder in der vielleicht in anderen regelbasierten Verhalten, die eben nicht, wenn dies, dann das algorithmisch sind, sondern vielleicht so Bauernregeln oder Alltagswissen oder andere Heuristiken, die werden ja ausgedrückt durch, ich mache das so Pi mal Daumen, was ja irgendwie steht für Intuition.
Ja.
Und aber wie wieder auf doppelte Weise die Fuzziness und die Unschärfe in diesem Wortspiel drin ist, gefällt mir.
Ja. Das ist richtig. Das, das ist ja eigentlich auch das sowieso, wenn du versuchst, was zu verstetigen. Also wenn du in einer Organisation versuchst, Prozesse durchzudrücken und zu sagen, ihr müsst das jetzt so machen und nicht anders. Und das dann wieder, wenn das gut funktioniert, weiterzugeben. Also das erinnert mich immer an das, was Michel Pugliani implizites Wissen genannt hat. Das heißt also, eben sozusagen eine Praxis zu wissen, wie ich was mache. Also ich kenne die Regeln dazu. Ich weiß, was ich machen darf und was ich nicht machen darf, damit Sache X funktioniert. Aber es gehört was dazu, was eigentlich nicht beschrieben werden kann, sondern was sozusagen immer nur irgendwie weitergegeben wird. Eben die Intuition, das Gefühl oder was auch immer, das Pi mal Daumen, um es dann eben zu Ende zu bringen. Vielleicht ist das auch die Grauzone. Vielleicht ist das die Grauzone der Norm, wie ich was zu machen habe. Eine Norm ist ja immer eine Handlungsanweisung, eine Erwartungserwartung. Also es bezieht sich auf jeden Fall auf Handeln. Ich erwarte, dass ich in der Situation so und so handle oder eben nicht. Und dass das Handeln aber eben so breit ist, so viele Graustufen zulässt, dass es einmal dazugehört, aber gleichsam auch darauf verweist, dass es Grenzen gibt, die sie überfordern würden und auf das Außen verweisen. Vielleicht kann man so gerade mal so ein bisschen auch mal so eine kurze Zusammenfassung machen.
Was alles die Grauzone sein kann, ja.
Also ich habe das jetzt gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist jetzt sehr viel eigentlich. Also die Grauzone wirklich als Teil der Ordnung, also sowieso, sie gehört dazu, aber sie kann wahrgenommen werden als was Potenziale hat und was sie unterstützt, was sie kann dir... Und auf der anderen Seite kann es aber eben auch das sein, was auf das Außen verweist, die Lücke, das entropische, merkwürdige, skurrile, die Monster und so weiter und so fort, die das ganze Ding irgendwie in Frage stellen.
Ja. Es gibt diese Vorlesung von Roland Barth, Das Neutrum, 1978, glaube ich, gehalten, als Buchform erhältlich, wo er eine... versucht, das Neutrum führt ja ein als drittes Element, um das Paradigma binärer Ordnungen auszuhebeln. Mhm. Und bringt dafür sehr, sehr verschiedene und vielfältige Beispiele. Und weil du gerade gemeint hast, wir haben jetzt schon so viel.
Ja.
Ich glaube, der ganze Punkt ist, dass es per Definition, also dass man es eigentlich nicht definieren kann, aber dass es viel sein muss.
Ja.
Und dass sozusagen jede Ordnung oder jede binäre Opposition in dem Moment, wo sie in Frage gestellt oder ausgehebelt wird, das wäre dann immer für Barth das Neutrum. Also nicht neutral im Sinne von taucht nicht auf, sondern eben die Grauzone.
Ja.
Ich glaube, das Neutrum ist die Grauzone.
Ja.
Und das heißt, es gibt...
Aber auch die Grauzone ist ja, also die Grauzone ist ja jetzt nicht der Sammelbegriff für alle diese Phänomene, sondern könnt ihr auch wieder sagen, die Grauzone ist ein Phänomen dieses Phänomens, wie auch immer wir das nennen wollen, ne? Des Überschusses.
Also, ja.
Oder, genau.
Ja. Und in dieser wegen Unschärfe und Grauzone und der Vielfältigkeit der Begriffe, er muss sich dann, also Roland Barth, als er diese Vorlesung hält, damit eigentlich seine Quellen angeben, so macht man das ja ordentlich wissenschaftlich, ne? Dass man sagt, mit was habe ich gearbeitet, welche Bücher kommen hier vor und warum. Und er sagt, das Quellmaterial beziehe ich aus den Büchern, die zufälligerweise in meinem Ferienhaus sind.
Ja.
Und das ist auch gut so. Ja. Und den zufälligen Beziehungen, die sich aus diesen Büchern ergeben und dass die nur Anlass sind, um das zu denken. Und das ist ja auch eine Auswahl, eine Komplexitätsreduktion.
Ja.
Zufall als Komplexitätsreduktion. Ja. Und das nutzt der natürlich dann sehr schön, wie ich finde, um die Grauzone oder die Unschärfe schon methodisch mit einzubringen,
ja,
und auf den, ja, methodischen Charakter der Grauzone zu verweisen. Er sagt eben, dass es immer das Paradigma aufhebt oder in Frage stellt, und binäre Oppositionen sind für ihn auch immer Konflikte. Also eine Sache steht im Konflikt mit einer anderen Sache, Schwarz und Weiß, Krieg und Frieden und so weiter. Und das Neutrum eben als drittes. Und das kann aber auch sowas sein wie das Zartgefühl, was zu dem Tacit Knowledge oder zu dem impliziten Wissen passt, von dem du gerade gesprochen hast. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel das Adjektiv. Und das fand ich ganz besonders spannend, weil er sagt, dass Michel Serres sagt, dass seine Philosophie adjektivisch ist,
ja,
weil sie bewundert, eine Verwunderte ist. Und Barth spricht von dem Adjektiv als Färbung des Substantivs. Mhm. Also der Begriff, der eigentlich versucht, in der Sprache die Welt klar abzuzirkeln und zu fassen, wird gefärbt durch das Adjektiv. Wenn ich nicht sage der Morgen, sondern der traurige Morgen,
ja,
oder der wunderschöne Morgen oder der,
ja,
Hungrige Morgen oder was weiß,
ja,
ich was, dann das Adjektiv führt was in die Sprache ein, was Begriffe in die eine oder in die andere Richtung gewichten kann oder färben kann. Und die Wissenschaft, in sehr zu seinem Missfallen, versucht, die Adjektive eigentlich abzuschneiden weil sie unwissenschaftlich sind.
Mhm.
Weil ob der Morgen jetzt irgendwie traurig war oder als ich nicht schön war, das ist, wie soll man das denn methodisch erfassen? Und er meint, dass die Wissenschaft denkt, damit wissenschaftlicher zu werden, und dass sie aber eigentlich unwissenschaftlicher wird, weil sie die prädikative Eigenschaft abschneidet und am Ende nur noch Wissensbereiche zurücklässt oder Begriffe zurücklässt, die mit sich selbst identisch sind, weil du keine Färbung mehr zulässt. Dann hast du nur noch, dann produzierst du Tautologien.
Ja.
Der Morgen ist der Morgen ist der Morgen. Wenn du alle Prädikate abschneiden würdest, würdest du bei einer Tautologie landen.
Ja.
Und das ist ja, und wenn das Ziel der Wissenschaft aber der Wissensgewinn ist, nämlich dass ich mehr über den Morgen erfahre, als dass er der Morgen ist,
ja,
dann braucht die Wissenschaft das Adjektiv und tut aber so, als könnte sie es abschneiden.
Ja, vielleicht ist auch die Rede von der Grauzone den Konflikt, den wir in uns austragen. Also dieses, auf der einen Seite dieser Drang nach Klarheit, dass uns sozusagen die Unterscheidung oder die Norm eine klare Erwartungssituation präsentiert, wo wir genau wissen, was wir machen sollen. Und auf der anderen Seite aber auch das Einengende dieser Erwartungen, die uns eigentlich förmlich dazu zwingt, die Adjektive davor zu setzen, um vielleicht auch der Norm gerecht zu werden. Ne? Also um diese Erwartung auch zu erfüllen. Das heißt, wir sind also immer so ein bisschen eigentlich zerrissen dadurch, dass wir, und damit befinden wir uns in einer Grauzone, zwischen Klarheit und der Unmöglichkeit, die Klarheit eigentlich wirklich zu erzeugen, sondern eigentlich immer nur in Nuancen ausführen zu können, so ein bisschen.
Ja, und du endest ja dein Buch das Buch über den Opportunisten damit, dass du sagst, das Interessante an der Figur des Opportunisten ist auch, dass man es irgendwie subversiv oder repressiv lesen kann, also dass es für beides verwendet wird.
Ja, genau.
Weil ich glaube, dass gerade im jetzigen Diskurs, wo es ja irgendwie auch eine große Angst vor algorithmischem Denken gibt und binären Oppositionen und es viele Versuche gibt, das aufzulösen, wird die Grauzone ja versucht, als Mittel der Subversion einzusetzen. Also also Normen aufzulösen und den Diskurs in Bewegung zu bringen.
Ich würde sagen, die ganze Philosophie des 20. Jahrhunderts denkt das vor allem erstmal subversiv. Genau.
Und
um
du sagst
Wahrheiten
aber,
aufzubrechen. Genau.
Das wäre ja aber schon eine Fixierung wieder. Ne? Also wenn du sagst, der Opportunist ist subversiv, dann definierst du ihn ja wieder, was er seiner was ihm ja eigentlich wieder ein bisschen widerspricht. Und ich fand eben sehr ausbalanciert, dass du am Ende des Buches sagst, na ja, aber das Opportunitätsprinzip zum Beispiel zeigt, dass da Dunkelzonen im Gesetz eingerichtet werden, die durchaus der Erhaltung der Macht dienen. Also ja, es kann eigentlich auch ein Mittel der Unterdrückung sein, nicht nur der Subversion.
Genau, richtig. Ja. Das ist sehr schön zusammengefasst, kann ich gar nichts weiter dazu sagen, ehrlich gesagt.
Jonas, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute.
Marie, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.